Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit diesen Themen: Hindu-Religion und Nationalismus auf dem Vormarsch, ein Gespräch zum Wahlergebnis in Indien und der Bedeutung der Religion in der indischen Politik. Kohle statt Kirche. Im Dorf Mannheim bei Köln gibt es Streit um eine entwidmete Kirche. Sie muss, wie der ganze Ort, dem näher rückenden Tagebau weichen. Demonstranten werfen der Kirchenleitung vor, ihre eigenen Klimaschutzziele nicht ernst zu nehmen. Und ein weiteres Thema in unserer Sendung: religiöse Party auf dem Berg Meron in Israel. Beim jüdischen Fest Lag BaOmer geht es fröhlich zu mit Picknick, Lagerfeuer und Hochzeiten.
Ich gewinne die Wahl nur durch die Unterstützung der Wähler. Und es wäre nicht gut, wenn Muslime mich nicht wählen würden. Aber auch ohne ihre Stimmen werde ich die Wahl gewinnen. Jedoch bin ich nicht bereit, ohne eine Gegenleistung etwas für sie zu tun. Wenn Muslime mich dann später nach Jobs fragen, nun, dann kann ich ihnen auch nicht weiterhelfen.
Das hat die Politikerin Maneka Gandhi von der hindu-nationalistischen Partei BJP während der Parlamentswahlen in Indien gesagt. Viele Inder haben ihre Rede heftig kritisiert, denn damit feindete die Hindu-Nationalistin die Muslime an in einem ohnehin schon aufgeheizten Wahlkampf. Während der Wahl kam es mehrfach zu Straßenschlachten zwischen Hindu-Nationalisten und Muslimen und anderen Oppositionellen. Am Sonntag sind die Parlamentswahlen dann nach 6 Wochen zu Ende gegangen. In der größten Demokratie der Welt mit 600 Millionen abgegebenen Stimmen hat es ein paar Tage gedauert, bis alle ausgezählt waren. Heute werden die ersten Ergebnisse bekannt gegeben. Mein Kollege Benedikt Schulz war in Indien unterwegs und hat die Parlamentswahlen zeitweise mitverfolgt. Guten Morgen, Benedikt.
Guten Morgen.
Was ist denn schon durchgesickert? Kann man schon was zum Wahlergebnis sagen?
Ja, also noch wird gezählt, aber es ist schon relativ eindeutig, dass die Regierungspartei BJP und Premierminister Narendra Modi sich auf weitere 5 Jahre einstellen können. Es gibt die Exit Polls, also diese Nachwahlbefragungen, die haben schon am Sonntag relativ eindeutig gezeigt, es gibt eine deutliche Mehrheit. Mutmaßlich wird sogar der Vorsprung ausgebaut. 2014 gab es ja sogar eine absolute Mehrheit. Und wenn man jetzt noch die ganze Parteienallianz dazu zählt, also alle Parteien, die von der BJP zusammen mit angeführt werden, werden es sogar noch mehr Sitze sein. Das heißt, es wird jetzt weitere 5 Jahre BJP die Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach geben.
Modi und seine BJP wird vorgeworfen, das Land in den vergangenen Jahren tief entlang religiöser Grenzen gespalten zu haben, vor allem zwischen den Hindus und den ca. 180 Millionen Muslimen im Land. Die BJP gilt als radikal religiöse, nationalistische Partei. Dahinter steht eine politische Ideologie, die als Hindutva bezeichnet wird. Was genau ist das?
Also es hat, anders als der Name suggeriert, Hindutva, Hindutum zu Deutsch, eigentlich mit Religion gar nicht so viel zu tun. Es ist eine politische Ideologie, die hat mehr zu tun mit diesen Nationalismusbewegungen in Europa seit dem 19. Jahrhundert, mehr als jetzt mit religiösem Fundamentalismus. Und sie trägt deutliche völkische Züge und sie ist auch voll von politischer Mythenbildung. Und wie andere Nationalismen, auch eben in Europa, zieht sie einerseits sozusagen auf die Gemeinschaftsbildung, auf das Wir, aber eben auch etwas, was einen die anderen benötigt, also auch auf Abgrenzung. Fangen wir mal mit dem Wir an, Hindu, und das bedeutet wirklich in diesem Sinne, ein vollwertiger Bewohner des indischen Subkontinents. Das ist jemanden, für den Indien das Vaterland, Pitrabhumi heißt das, ist und zugleich das heilige Land, Punyabhumi. Und in gewissem Sinne ist da die Religion, der Hinduismus, das verbindende, gemeinschaftsstiftende Element, aber jetzt eben nicht im transzendenten Sinne, sondern eher im Sinne, dass man einem Kulturkreis angehört. Also im weitesten Sinne eher vergleichbar mit einer vermeintlichen christlichen Leitkulturen. Für die Hindu-Nationalisten gehören die landfremden Religionen nicht dazu. Christen, Juden und eben vor allem die Muslime. Und klar, die Abgrenzung, wir haben es ja gerade schon gehört, richtet sich vor allem gegen die Muslime. Muslimen werden als Feind dargestellt des Hinduismus, als Bedrohung durch die Gesellschaft, durch die enormen vermeintlichen Geburtenraten, die die Hindus in naher Zukunft zur Minderheit im eigenen Land machen können. Kommt uns hierzulande ja auch bekannt, diese merkwürdige These. Anders dagegen ist es bei Buddhisten, Sikhs und Parsen. Die gelten dann sozusagen als Hindu oder als ja zum Land gehörende Religion. Wichtig ist aber, das Fundament, auf dem diese politische Ideologie aufbaut, ist Religion, aber mit dem eigentlichen Wesen dieser konkreten Religion hat es eher wenig zu tun.
Inwiefern?
Na, der Hinduismus kennt ja zahllose tausende Gottheiten und auch die über sehr lange Zeiträume entstandenen Schriften, die legen ja sozusagen die Idee einer fundamentalistischen Religion überhaupt nicht nahe. Und die Texte, die wir sprechen, sich teilweise, oder es gibt unterschiedliche Fassungen, anders als bei uns, beziehungsweise man würde dort nicht sagen, dieser Text ist jetzt kanonisch und dieser ist es nicht. Und der Hinduismus hat auch gar kein Problem mit anderen Religionen oder Göttern. Also wer jetzt in einem indischen Taxi sitzt zum Beispiel, kann häufig auch mal dort eine Marienfigur oder so sehen, ohne dass das jetzt ein Christ wäre, sondern eben doch eben ein Hindu. Und die Hindutva, die ignoriert jetzt sozusagen diese theologische oder diese göttliche Diversität, so will ich es jetzt mal nennen. Und was jetzt passiert, ist, dass bestimmte Schriften nachträglich kanonisiert werden, dass bestimmte Götter, vor allem der Gott Ram oder Rama, in ihrer Bedeutung erhöht werden. Und so weit, dass sich radikale Hindus sogar dazu hinreißen lassen, eine ganze Moschee dem Erdboden komplett gleich zu machen, weil an Ort und Stelle vor Jahrhunderten mal ein Ram-Tempel gestanden haben soll. Und auch die Verehrung von Kühen, für die ist Indien ja berühmt, das weiß, das kennt man. Und die hat ja auch dazu geführt, in den vergangenen Jahren vor allem unter der BJP, dass es zu Gewaltexzessen kam gegenüber Muslimen, die tatsächlich oder auch nur vermeintlich Rindfleisch gegessen haben. Auch diese radikale Verehrung von Kühen, die ist in den alten Schriften so gar nicht angelegt. Zumindest nicht in der Eindeutigkeit, wie es radikale Hindu-Nationalisten das Glauben machen wollen. Und spannend ist auch, die wissenschaftlichen Texte über die Religion werden kritisiert. Sie werden teilweise verboten in der akademischen Welt. Bekannt ist vielleicht der Fall Wendy Doninger, die US-Indologin, deren ganzes Buch in Indien an indischen Hochschulen inzwischen verboten wurde. Und der freie Diskurs über solche Fragen ist eingeschränkt. Wie passt das alles zusammen mit dieser eigentlich doch sehr, sehr pluralen Religion? Und die Antwort ist eigentlich überhaupt nicht, meine Meinung. Es passt aber zusammen mit der Absicht für die Mehrheit der Gesellschaft, eine gemeinsame kulturelle Klammer zu finden. Und auch die Geschichte des ganzen Subkontinents wird sich zurechtgebogen. Zum Beispiel versuchen Autoren, die Theorie der arischen Einwanderung zu widerlegen. Also ganz kurz, die meisten Historiker gehen ja davon aus, dass im 2. Jahrtausend vor Christus die indoarischen Stämme nach Indien eingewandert sind und seitdem dort leben. Die Hindu-Nationalisten, die behaupten jetzt aber, die Hindu-Arier hätten immer schon dort gelebt und seien die eigentlichen Ureinwohner. Und das machen sie deswegen, um auch die Differenz zu den Muslimen zu betonen. Denn die sind in dieser Sichtweise die vermeintlichen Invasoren. Und über dieses Phänomen habe ich, die Geschichte umzuschreiben, habe ich mal ausführlicher sprechen können mit dem regierungskritischen Journalisten Naresh Fernandez. Und er sagt es so: Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die Gegenwart.
Who controls the past, controls the present. They're creating a simplistic narrative.
Sie schaffen ein ganz simples Narrativ. Muslime sind da die Unterdrücker, Hindus sind die Opfer durch eine über tausendjährige muslimische Fremdherrschaft. Zuerst wurden wir von den Muslimen beherrscht, dann von den Briten, dann von der Kongresspartei und erst seit 2014 spricht Indien mit seiner eigenen Stimme. Es ist gefährlich, wenn die Mehrheit einer Gesellschaft davon überzeugt wird, dass sie es ist, die unterdrückt wird.
And this is what this government does very well.
Also neben der Religion haben wir auch eine klassische politische Mythenbildung.
Die hindu-nationalistische Partei BJP war ja lange Zeit eine Randerscheinung in der indischen Politik. Aber dann ist sie durch die Decke gegangen und jetzt ist sie, wie du vorhin geschildert hast, seit längerer Zeit Regierungspartei. Warum sind mittlerweile so viele Inder empfänglich für diese Mischung aus bestimmten hinduistischen Vorstellungen und Nationalismus?
Also es gibt nicht die eine Antwort darauf. Natürlich, man muss sagen, der Erfolg hat auch mit Narendra Modi zu tun. Sehr charismatischer Politiker, hat schon seinen eigenen Fernsehsender, ganz kurios. Und hat aber auch damit zu tun, dass die wichtigste Oppositionspartei, der Indian National Congress, die Kongresspartei, eben in einer echten strukturell schwachen Lage einfach zurzeit ist, schon länger ist. Und die regionalen Parteien, die deutlich stärker sind, aber eben nur regional stark sind, die können dem nicht viel entgegenhalten. Aber jetzt zurück zum Hindu-Nationalismus. Warum wirkt der immer noch? Man muss ein bisschen auf die Geschichte der Indischen Republik schauen. Indien als Staat ist ein Konstrukt und es gibt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Fast 30 Bundesstaaten, ähnlich viele Amtssprachen. Was hält das Land zusammen? Das ist die Frage, die implizit die Geschichte dieser Republik eigentlich seit der Unabhängigkeit bestimmt. Und die Antwort, die Menschen wie Gandhi und Jawaharlal Nehru gegeben haben, also der erste Premierminister, die Antwort ist eine freie Gesellschaft, die jedem die gleichen Rechte und Chancen einräumt, egal welche Religion, Geschlecht, Kaste jemand angehört. Aber in dieser Hinsicht ist der indische Staat, wenn man so will, ein Versprechen, das eigentlich seit rund 70 Jahren nie wirklich eingelöst wurde. Vor allem das Kastenwesen, längst aufgehoben, gibt es gar nicht mehr, ist bestimmt trotzdem so einen sozialen Alltag bis ins Detail. Und die Hindu-Nationalisten, deren Antwort ist eben zu sagen, Hindu Hindu-Sein als gemeinsame Klammer und damit schlagen sie offenbar in eine Lücke, weil das Identitätsangebot der Kongresspartei, der anderen, der Liberalen, der pluralen Inder eben offensichtlich so nicht tragt. Und das ist der Erfolg, den die BJP macht und das ist die Lücke, in die sie seit Jahren stoßen.
Vielen Dank an meinen Kollegen Benedikt Schulz. Er war gerade in Indien unterwegs und hat die Parlamentswahlen dort zeitweise mitverfolgt. Heute werden in Indien die ersten Ergebnisse der Wahlen bekannt gegeben. Natur- und Umweltschützer kämpfen seit Jahrzehnten für den Kohleausstieg. In Zeiten des Klimawandels haben diese Forderungen eine neue Brisanz bekommen. Der Kampf der Umweltaktivisten etwa um den Wald am Tagebau Hambach bei Köln hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Auch die Kirchen drängen auf eine klimafreundliche Politik zur Bewahrung der Schöpfung. Gleichwohl rückt im Rheinland der Tagebau Hambach an die nächsten Dörfer heran, die nach und nach weichen müssen. Das gilt auch für das Dorf Mahnheim. Am Wochenende wurde in dem Ort die katholische Kirche entwidmet. Umweltaktivisten hatten von der Kirchenleitung Widerstand gegen den Tagebau erwartet. Vivien Leue war beim letzten Gottesdienst dabei.
Wir sind eben verbunden damit.
Ich weiß noch, wo ich gesessen habe, als ich zur Kommunion ging. Und boah, das war total aufregend.
Es ist das letzte Mal, dass dieser Mann den Ort seiner Kommunion sieht, dass diese Frau unter dem strahlend weißen, 120 Jahre alten Kreuzgewölbe steht, in dem jetzt gerade auch ein letztes Mal das Halleluja des Kirchenchores erklingt. Denn mit diesem Gottesdienst wird die Kirche St. Albanus und Leonardus in Mahnheim bei Kerpen entwidmet, der Welt zurückgegeben und dem Energiekonzern RWE überlassen. Der braucht das Gebiet für seinen Braunkohletagebau Hambach. Ein Großteil des einstigen 1600 Seelendorfes Mahnheim ist deshalb schon umgesiedelt worden. In den eigens dafür errichteten Ort Mahnheim neu, 10 Autominuten entfernt. Die Kirche, sie war der letzte Anlaufpunkt für die Altmahnheimer, das letzte Verbindungsstück zur einstigen Heimat.
Ich darf Sie einladen, dich zu erinnern an das, was Sie mit diesem Ort hier verbinden.
Pfarrer Ludger Mörs tauscht deshalb heute seine Predigt gegen Erzählungen der Gemeindemitglieder.
Leider endet nach dieser letzten Messe eine lange und tiefe Verbundenheit zu unserer Kirche.
Es war mir sehr schwer, Abschied zu nehmen. Aber überall ist Gott, überall ist die Kirche.
Auf den Kirchenbänken fließen Tränen. Menschen klopfen sich auf die Schulter, umarmen sich, geben sich Halt. Vor der Kirche ein anderes Bild. Hier ist die Trauer in Wut umgeschlagen. Mehr als 150 Demonstranten stehen vor dem backsteinernen Kirchengebäude, beten, singen und halten Transparente hoch, auf denen steht: Ich schäme mich für meine Kirche und für 30 Silberlinge verkauft ihr eure Seele.
Die Kirche, die beschließen im April die 10 Thesen und dann sollten die eigentlich auch mal Position beziehen.
Die 10 Thesen zum Klimaschutz, die deutschen Bischöfe vor wenigen Wochen aufgestellt haben, sind hier vor der Mahnheimer Kirche auf große schwarze Banner geschrieben. Aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Glaubhaft und konsequent die Klimaziele umsetzen. Vorbildfunktion der Kirche ernst nehmen, um nur 3 zu nennen.
Am Beispiel der Kirche würde das bedeuten, dass sie eben nicht verkauft wird, weil die Dörfer hier sowieso bleiben.
Ob die Dörfer wirklich bleiben und nicht mehr, wie geplant, für den Braunkohleabbau abgerissen werden, ist unklar. Aber diese Hoffnung steht im Raum, seit die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission Anfang des Jahres den Wunsch geäußert hat, dass der Hambacher Wald stehen bleibt. Und der liegt sogar noch etwas näher am Abbaugebiet als der Ort Mannheim.
Ja, ich bin sehr traurig, dass die Kirche entweiht wird, weil RWE scheinbar noch weiter vorhat, hier alles abzureißen.
Dass sich die katholische Kirche dem nicht stärker entgegenstellt, Position bezieht und das Kirchengebäude als quasi letzte Bastion behält, das verstehen die Demonstranten hier nicht. Mittlerweile ist der Gottesdienst beendet. Die Entwidmung der Kirche ist vollzogen, der Altar ist geräumt. Wichtige Reliquien wie das ewige Licht werden mit einer Prozession aus der Kirche getragen. Sie sollen zusammen mit den Kirchenfenstern und Teilen des Mobiliars in einer neu zu bauenden Kirche im neuen Ort wieder aufgestellt werden. Im Kirchenhof bleiben die Gemeindemitglieder noch kurz stehen. Einige blicken wehmütig auf das einstige Gotteshaus.
Jetzt ist endgültig Schluss. Das ist das absolute Ende.
Kirche, Dorf und dörfliches Leben. Das ist eine Einheit. Und wenn die Kirche entweiht wird und das Dorf stirbt schon langsam, dann ist das wie der Stich ins Herz.
So empfinden es viele hier. Auch wenn die Menschen zum Teil schon seit einigen Jahren im neuen Ort leben, ihr Herz hängt noch an der alten Heimat, am alten Dorf.
Ich bin eine Mannheimerin und es ist einfach eine endgültige Sache jetzt.
Ich war viele Jahre Messdiener hier in der Kirche und ich muss sagen, war schon bewegend, das zu sehen, wie der Altar weggeräumt wird. Und ist nicht einfach.
Kritik an der Kirche, wie sie die Demonstranten formulieren, gibt es von Seiten der Gemeindemitglieder aber nicht. Im Gegenteil.
So ein Gotteshaus stehen lassen, immer das, was nicht benutzt wird, das verfällt und geht kaputt. Also daher ist es nicht sinnvoll gewesen, diese Forderung dieser Leute, dass hier so eine Kirche weiter bestehen bleiben soll.
Es scheint, als kommen der Kohlekompromiss, die Proteste und vielleicht auch die 10 Thesen der deutschen Bischöfe für Mannheim einfach zu spät.
Die Kirche muss am neuen Ort, da wo wir wohnen, was schaffen. Hier ist es vorbei, es ist Schluss.
Am Tagebau Hambach bei Köln muss das Dorf Mannheim weichen, dort wurde jetzt die Kirche entwidmet. Vivien Leue war beim letzten Gottesdienst dabei. Feiern zurzeit das Lakbar Omar-Fest. Mit dem Fest wird an einen Aufstand gegen die Römer und an einen bedeutenden Rabbi erinnert. Es ist ein fröhliches Fest, an dem die Familien Picknicke veranstalten und mit Freunden und Verwandten am Lagerfeuer sitzen. In Israel haben sich Hunderttausende, darunter viele ultraorthodoxe Juden, in der vergangenen Nacht auf dem Berg Meron im Norden des Landes versammelt. In dieser Nacht ist es Tradition, Ehen zu schließen und Haare und Bärte zu schneiden. Benjamin Hammer hat dem Fest in Israel beigewohnt.
Mehrere Polizeisperren musste der Bus schon passieren. Nur mit einer Sondergenehmigung durfte eine Gruppe von Journalisten an den Fuß des Meronberges fahren. Die Vertreterin der israelischen Pressebehörde, die die Journalisten begleitet, wirkt etwas angespannt. Ich habe es euch schon gesagt, es wird der Wahnsinn, ruft die Frau in das Mikrofon. Wahnsinnig viele Leute, 500.000. Manche sagen, es werden sogar noch mehr. Also, lasst uns eng beieinander bleiben. Wir schaffen das. Juden aus der ganzen Welt sind gekommen, um hier im äußersten Norden Israels das Fest Lakbar Omer zu feiern. Die Ansagen, welche Busse für die Rückfahrt bereitstehen, schallen auch auf Jiddisch aus den Lautsprechern. Die meisten Besucher sind ultraorthodoxe Juden. Wenig später wird es eng, sehr eng. Das kleine Dorf am Meronberg hat sich in eine jüdische Partymeile verwandelt. Ein Mann bläst ins Schofarhorn. Freiwillige verteilen Wasser. Die Menschen strömen in Richtung des Grabes des Rabbiners Shimon bar Yochai. Der wurde der Tradition zufolge an Lac Beaumer geboren. An jenem Tag soll er außerdem geheiratet haben und gestorben sein. An Lac Beaumer feiern die Juden den Rabbiner, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte. Kurz vor dessen Tod soll Shimon bar Yochai noch wichtige Lehren der Kabbalah aufgeschrieben haben, einer mystischen Lehre. Ich fühle mich wie auf der Hochzeit von Rabbi Shimon, sagt eine ultraorthodoxe Frau, die ein schwarzes Kopftuch trägt. Heute an Lac Beaumer werden meine Gebete noch deutlicher erhört und ich sehe Erlösung und Wunder. Egal wie schlecht es dir geht im Leben, wenn du zu Rabbi Shimon kommst, kann das eigentlich nur gut für dich sein. Die Frau heißt Matana. Sie ist Mitte 30 und lebt ganz in der Nähe, in der für Juden so wichtigen Stadt Safed. 11 Kinder hat Matana. Sie sitzt neben ihrem jüngsten Kind. Das Baby trägt ein gelbes Armband. Da steht meine Telefonnummer drauf, damit meine Kinder nicht verloren gehen. Wenn sie jemand findet, kann man mich anrufen. Denn am Grab des Rabbiners Shimon sind mittlerweile so viele Menschen, dass man sich sehr schnell aus den Augen verlieren kann. Die Stimmung wird ausgelassener. Männer tanzen in Kreisen. Die wichtigsten Rabbiner des Landes zünden Feuer an. An Lac Beaumer feiern die Juden nicht nur den Rabbiner Shimon. Am gleichen Tag endete der Tradition zufolge eine Seuche. Die soll bis dahin 24.000 Juden getötet haben. Deshalb wird an Lac Beaumer aus Trauer ausgelassene Freude. Das Fest wird auf der ganzen Welt gefeiert. Das Grab des Rabbiners ist aber so etwas wie das Epizentrum. Etwa 750.000 Gläubige kommen innerhalb von 24 Stunden hierhin. Es ist die wohl größte jüdische Party der Welt. Auch Yitzhak Wagnin ist gekommen. Er ist Israels Minister für religiöse Dienste. Es ist eine große Sache. Mehr als eine 500.000 Menschen in so kurzer Zeit, auf so kleinem Raum. Das ist ein Wunder. Es kann nur wegen Rabbi Shimon geschehen, dem Gerechten. Das geht über den Verstand hinaus. Verstand brauchen Israels Politiker jedoch bei einem recht irdischen Problem. Das Judentum ist gespalten. Vor allem zwischen Ultraorthodoxen und Anhängern des Reformjudentums gibt es Spannungen. Regelmäßig gibt es Streit über die Frage, wer wie an der Klagemauer in Jerusalem beten darf. An Lac Beaumer tritt der Konflikt für 24 Stunden in den Hintergrund. Zwar sind die meisten Juden, die an den Meronberg gekommen sind, Ultraorthodoxe, doch auch Reformjuden und sogar säkulare Israelis sind gekommen. Schau mal, sagt der Minister, das hier zeigt dir, wie sehr wir das Volk Israel vereinen können. Man sieht hier alle Facetten der Gesellschaft. Säkulare, nationale, Ultraorthodoxe. Für mich ist die Gastfreundschaft der Menschen das Schönste, was ich hier sehe. Überall verteilen die Menschen Essen und Wasser. Du siehst hier die Einheit des ganzen Volkes Israel und nicht die Differenzen. Das kann nur einer schaffen, Rabbi Shimon bar Yochai. Der Minister gehört der ultraorthodoxen Schas-Partei an. Wochenlang, erzählt er, habe er den Feiertag im Norden von Israel vorbereitet. In den nächsten Wochen dürfte den Minister aber wieder die Tagespolitik einholen. Israel ringt um eine neue Regierung, an der auch die Schas-Partei beteiligt werden soll. Im Moment stocken die Gespräche. Ein Grund, die ultraorthodoxen Parteien können sich nicht auf eine gemeinsame Linie mit säkularen Parteien einigen. Von der Einheit an Lac Beaumer ist im politischen Jerusalem also nicht viel zu spüren.
Hunderttausende haben in der vergangenen Nacht am jüdischen Fest Lac Beaumer auf dem Berg Meron in Israel teilgenommen. Benjamin Hammer war für uns dabei. Das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Christiane Florin, mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt der Marktplatz. Georg Ehring befasst sich mit dem Thema europaweit einkaufen, Rechte und Hürden für Verbraucher ohne Grenzen.